1:1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, dass die Leistung unserer Wölfe immer noch nicht so war, wie wir Fans es uns eigentlich wünschen. Aber auf der anderen Seite muss man sich aber auch eingestehen, haben wir wirklich in so kurzer Zeit ein Fußballwunder erwartet? Bedenkt man, wie viel Zeit Daniel Bauer hatte, war die Leistung unserer Wölfe gar nicht so schlecht. Man könnte natürlich auch über den gegebenen Elfmeter diskutieren oder darüber, warum ein Foul nicht geahndet, ein anderes sogar per Videoassist entschieden werden musste. Über alles das werden wir sprechen und natürlich auch über vieles mehr hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Nold, der jetzt mal einen schönen langen Ball spielt, da auf die linke Seite, wenn man auf die Reise schickt, dann wird da umgeschubst von Collins aus meiner Sicht.
Ja,
ja dann sicher muss das ein Foul geben.
mit welcher Souveränität er tut, als gäbe es einen Wurf für Frankfurt, was gar keinen Sinn macht.
Ja gut, also das ist sehr interessant tatsächlich auch. Also Collins kommt und ja, schubst da Wimmer weg, Kontakt ist ganz klar da und deswegen muss da jetzt ein Freistoßball rauskommen, auch wenn es der Frankfurter nicht so wahrhaben möchte. Was jetzt?
Es gibt wirklich Einwurf? Was ist das denn?
Jetzt verstehe ich auch ein bisschen die Welt nicht mehr. Also da haben wir jetzt alle gedacht hier, das muss eigentlich einen Freistoß geben, weil Collins auch so komisch reagiert hat in dem Sinne. Wimmer steht wieder, aber es gibt Einwurf für Frankfurt.
Er hat den umgeschubst
und da gibt es keinen Freistoß. Na okay, Wölfe mit Ballbesitz, können wieder mit Balleroberung, mit Wimmer und mit Amura. Da ist Gerhard, der schickt den Ball jetzt rechts raus auf Kumbedi, der hinterlaufen ist, bringt die Flanke in die Mitte.
Gute Flanke!
Verteidiger.
1:0 für den VfL
Wahnsinn.
Wolfsburg.
Was eine geile Flanke.
Klasse. Super Ding für den VfL, der hier nach 67 Minuten in Führung geht.
Genauso war es am vergangenen Sonntag. Und wer sich gerade ein wenig vielleicht über die Atmosphäre bei der Aufnahme gewundert hat, dass sich das doch ein wenig nach Wohnzimmer anhörte und nicht nach Eintrachtstadion. Ja, schon richtig. Wir waren nicht live in Frankfurt mit dabei, aber dafür waren wir mal wieder mit Wölferadio Arena live zu Gast im Bemoved in Wolfsburg. Und da haben mit den beiden Kommentatoren ja noch einige weitere Fans dieses Spiel auf der Leinwand mitverfolgt und natürlich auch das tolle 1:0 durch Aaron Zehnter in der 67. Minute bejubelt. Über dieses Spiel lässt sich noch viel diskutieren und vor allem philosophieren. Und bevor ich das gleich mit meinem heutigen Gast im Fan-Talk mache, wirft mein Podcast-Kollege Lenny Nero nochmal einen nachträglichen Blick auf das hinter uns liegende Spiel.
Wölferadio. Kommentar.
Man kann jetzt hingehen und sich mal wieder über den VAR aufregen und den geschenkten Elfer gegen Frankfurt, genauso wie über das Abseits gegen Leverkusen, was nur mit dem Raster-Elektronenmikroskop zu erkennen gewesen sein kann. Ja, alles bitter und wahrscheinlich wären diese Entscheidungen mit einer Bayern- oder Dortmund-Lobby nicht getroffen worden. Man kann jetzt aber auch hingehen und sich mit den Ursachen beschäftigen. Dass man sich vom Gegner rund 20 Ecken reinlöffeln lässt, von denen fast alle gefährlich waren und bei der halt mal einer hinten reinfällt oder so ein Zusammenprall passiert und Theater macht. Man kann auch drüber reden, dass die letzten 20 Minuten fast kaum noch Entlastung stattgefunden hat und fast jede Klärungsaktion wieder beim Gegner landete. Unbestritten, dass 3 Punkte gegen diese uninspirierten Frankfurter drin gewesen wären und genauso schade, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht ist das bittere Unentschieden aber auch für etwas ganz anderes gut. Wie wir uns erinnern, neigt die Truppe dazu, sich gern selbst in die Tasche zu lügen. Jetzt haben alle verstanden, hieß es nach dem Kampfdreier gegen den HSV. Was folgte, waren nur weitere verstörende Leistungen und der Beweis, dass wenig verstanden wurde. Nachdem gegen 2 Champions-League-Teilnehmer 3 annehmbare Halbzeiten gespielt wurden, ist eher meine Befürchtung, dass man gegen Union vielleicht jetzt wieder den Schritt weniger macht. Nach dem Motto, gegen Leverkusen und Frankfurt war es ja okay, für Union wird's schon reichen. Das wäre brandgefährlich. Es ist aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe des aktuellen Trainerteams, genau dieses Szenario zu verhindern. 3 Dinge machen mich dabei zuversichtlich. Erstens, Daniel Bauer hat es geschafft, dass da jetzt eine Mannschaft auf dem Platz steht, die den Namen auch verdient, weil sie füreinander kämpft und wie gegen Frankfurt in der Lage ist, sogar gute Chancen und Tore rauszuspielen. Hier scheint ein Mentalitätswechsel stattgefunden zu haben. Zweitens, wer sich die Aufstellung ansieht, kann sehr genau Rückschlüsse daraus ziehen, wen der Trainer für fähig und willens hält, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und wen vor allem nicht. Das lässt angesichts der Aufstellungen unter Simonis tief blicken. Interessant ist, dass durchaus mutige Entscheidungen dabei sind. Zwei Zehner mit Maier und Eriksen, wovon einer auf den Flügel muss. Überhaupt ein Mittelfeld ergänzt mit Arnold und Gerhard, das wenig Tempo hat insgesamt, aber trotzdem ein hohes und aggressives Pressing gegen Frankfurt häufig funktionierte. Drittens. Es liegt nahe, dass Daniel Bauer als eigentlicher U19-Coach den Nachwuchs fördert. Dass es in den beiden Spielen unter seiner Regie gleich zwei Bundesliga-Debüts aus dem eigenen Stall gab, ist weniger Impuls als vielmehr fast schon trotziges Signal. Seht her, die Jungs können das und kriegen das hin. Seht her, wenn ihr euch anstrengt, dann gelingt euch das, was Pharrell und Jan geschafft haben. Die Symbolik ist dabei fast schon wichtiger als die Spielminuten. Grundsätzlich muss dabei jedem VfL-Fan das Herz aufgehen. Können wir diese Punkte insgesamt verstetigen, bin ich sicher, dass der VfL möglichst schnell sich aus den unteren Regionen verabschiedet. Falls nicht, werden wir uns wohl mit diesem Satz anfreunden müssen. Der Winter naht.
Wölferadio. Fantalk.
Das 1:1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und bei diesem Spiel kann man sich zu Recht fragen, haben wir uns hier einfach wieder mal nicht belohnt? Oder hat uns hier der allseits umstrittene Videoassist mal wieder ein Schnippchen geschlagen? Auf jeden Fall sind wir uns einig, es war definitiv nicht so wackelig, wie zum Beispiel beim 1:0 in Hamburg. Und ich bin gespannt, wie mein Gast das heute sieht. Bei mir ist heute Mirko Belz und wer den Wolfsblog regelmäßig mitliest, der wird ihn dort kennen als Roy0815. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Gerade schon mit dir gesprochen im Vorfeld. Ja, einfach mal so mein Werdegang, wie ich zum VfL gekommen bin. Ich bin eigentlich, ich will es nicht sagen, von der ersten Stunde an dabei, dafür bin ich zu jung, aber schon etwas ältere Generation und habe ja die ersten Oberligaspiele mitgemacht. Ganz spannend wurde es dann wirklich, als es darum ging, aufzusteigen, also in die zweite Liga, da war ich dann wirklich richtig dabei und sag mal, seit der zweiten Liga, ich glaube, da habe ich so zwei Hände voll Spiele verpasst durch Krankheit, Reisen und so weiter. Ansonsten bin ich wirklich immer dabei, wenn es zumindest bei Heimspielen darum geht. Auswärtsspiele ist nicht ganz so einfach, aber auch da habe ich ein paar Spiele hinter mir. Ja, und um auf deine Frage zu antworten, ich war erstmal wirklich positiv überrascht, weil da kommt jetzt so ein U19-Trainer, der das schafft, was sozusagen ein Trainer mit einer großen Saisonvorbereitung und eigentlich einem üppig ausgestatteten Kader, zumindest was die Werte der Spieler angeht, und schafft es wirklich da so ein bisschen Struktur reinzubringen, so ein bisschen auch Spielwitz. Es gab ja auch wirklich ein paar schöne Angriffe, die wir dann hatten, dass wir da so ein bisschen Stabilität auch defensiv reinbekommen haben. Ob wir uns nicht belohnt haben? Ja, natürlich ist es massiv ärgerlich, wenn man in der letzten Minute verliert oder in der Nachspielzeit durch so ein, ja, also selbst die Frankfurter sagen Witzelfmeter. Andererseits muss man sagen, wir sind dann endlich auch mal in Führung gegangen und haben auch wirklich, sag ich mal, wenig kritische Situationen überstanden. Von daher bin ich erstmal positiv gestimmt, dass das so der richtige Weg ist, aus so Richtung Abstiegskampf. Es ist halt ärgerlich und ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, in dem Moment irgendwas durchs Zimmer geschmissen, als dieser Elfmeter gepfiffen wurde, dass es halt massiv unglücklich war. Aber ne, man muss einfach erstmal das Positive sehen und ich glaube, es geht unter den Umständen, ja, der Bauer hatte ja noch nicht so viel Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, erstmal wirklich in die richtige Richtung.
Mich überrascht das übrigens gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war trotz alledem auch sehr positiv und optimistisch eingestellt, als Paul Simonis zu uns kam und habe damals gedacht, ja, ein bisschen jüngerer Trainer, okay, zwar nicht Bundesliga erfahren, aber trotz alledem Fußball erfahren und so habe dem erstmal so die Bonus-Start-Lorbeeren ausgegeben, die er sich dann aber leider ja dann doch nicht verdient hat. Und warum mich Daniel Bauer nicht überrascht, in Anführungszeichen, ist einfach, naja, er ist bei uns schon etwas länger, er kennt den Verein, er kennt die Strukturen, er darf zwar nicht offiziell Bundesliga-Trainer sein, aber er hat uns ja schon mal auf gut Deutsch den Arsch gerettet und hat vielleicht einfach auch durch seine Tätigkeit als U19-Trainer auch einen besseren oder anderen Bezug zu jungen Spielern, will ich mal sagen. Und ich glaube, das kommt ihm hier einfach auch zugute und darum wird ich mich auch freuen, wenn er uns als Trainer weiterhin erhalten bleibt und nicht irgendwie durch irgendeinen alten Hasen ausgewechselt wird. Man muss halt gucken. Also darum hat mich das gar nicht so überrascht, dass das jetzt so lief, wie es gelaufen ist.
Ich würde sagen, nicht überrascht, aber schon, es ist schon bemerkenswert, dass wir halt einen Trainer holen, der wirklich die ganze Vorbereitung macht. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, so wer da irgendwie bei Simonis irgendeinen Spielstil erkannt hat. Ich habe da keinen erkannt. Also ich weiß nicht, war das jetzt das Pressen, war, er wollte ja viel Ballbesitz haben. Das Pressing hat in meinen Augen nicht funktioniert, weil irgendwie gefühlt die Mannschaft nicht so mitgearbeitet hat. Einige haben gepresst, die anderen haben sich wieder so ein bisschen zurückgehalten. Es ist halt immer blöd, wenn man presst und seinen Nebenspieler sozusagen den Mann nicht mitdeckt. Also man hat nie so eine Spielphilosophie erkannt. Und man muss ja ganz fairerweise sagen, Bauer hatte ja gerade vor dem Leverkusen-Spiel jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, hat natürlich auch noch einen Sack voller Verletzte. Trotzdem hat er es geschafft, da zumindest so in der kurzen Zeit wirklich was reinzubringen, wo man sagt, okay, das geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, so richtig, also so diesen Feinschliff, glaube ich, das kann er noch nicht. Dafür hat er die Zeit noch nicht. Das kommt jetzt vielleicht hoffentlich gegen Berlin, aber es gab gegen Leverkusen und besonders auch gegen Frankfurt schon sehr gute Passagen. Also ich bin jetzt auch nicht sensationell überrascht, aber ich fand es halt schon bemerkenswert, dass ein U19-Trainer eigentlich mal, sag ich mal, da Struktur reinbringt, was ein vermeintlich professionell eingestellter oder ein Trainer, der eigentlich sozusagen diesen Verein nach oben bringen soll, nicht geschafft hat. Also das fand ich schon bemerkenswert. Nicht überrascht, würde ich nicht sagen, aber bemerkenswert.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und wir können auch noch einen zeitlichen Schritt zurückgehen. Das war ja nicht nur Paul Simonis, der sollte ja die Kastanien aus dem Feuer holen. Das war ja so ein Ding, was sich bei uns schon seit geraumer Zeit so durch die Saison zieht. Ja, etwas, was Ralf Hasenhüttl auch hinbekommen sollte und so weiter. Ich glaube, so viel man auch Positives bei Paul Simonis sehen möchte, ich glaube, das größte Problem, was er hatte, ist einfach ein Team zu formen. Ja, und wenn du kein Team formen kannst, warum auch immer, dann kannst du auch keine Spiele dir verwirklichen. Also jetzt so im Nachgang, wenn ich so die ganzen letzten Spieltage Revue passieren lasse, ist das so mein Fazit eigentlich.
Ja, das ist richtig. Allerdings muss man sagen, so ein Typ wie Hasenhüttl, ne, wo du ja gerade sagst, der hat das auch nicht geschafft. Dem sollte man das dann am ehesten aber auch zutrauen und der hat es ja dann irgendwie auch nicht hingekriegt. Also es ist immer die Frage in Wolfsburg, so was war er da, das Huhn oder das Ei? Also schafft es die Mannschaft nicht, irgendwie als Team aufzutreten, weil es der Trainer nicht hinkriegt oder ist der Trainer am Verzweifeln, weil die Mannschaft niemals als Team agieren kann, weil sie einfach nicht so gut zusammengestellt sind? Ich kann es ganz schwer sagen. Also das ist ja, wenn man den Wolfsburg verfolgt, ja, das ist ja eine Diskussion, die führen wir seit Jahren. Warum kommen wir in Wolfsburg nicht dahin, diese PS, die wir haben, auf die Straße zu bringen? Ich sage immer so ein bisschen, mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, als würde man irgendwie in so einen Sportladen gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt die drei teuersten Turnschuhe, die hier rumstehen, obwohl nicht die, ne, machen wir nicht. Also wir kaufen uns nicht die wahnsinnig teuersten Spieler, aber wir kaufen uns schon sehr teure Spieler und glauben dann, sobald wir das Portemonnaie geöffnet haben, jetzt geht's voran. Das stimmt aber nicht. Also eine andere Mannschaften, die halt weniger Geld haben, müssen halt gucken, okay, was ist das eigentlich für ein Typ Spieler, der kommt? Ne? Wie ist der charakterlich aufgestellt? Wie ist der spielerisch? Passt der eigentlich ins Konstrukt? Ja, ist das eher einer, der sozusagen die Drecksarbeit macht, weil wir da haben wir einfach zu wenig, der vielleicht dynamisch ist. Bei uns wird erstmal alles gekauft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Eriksen mittlerweile, finde ich, sieht man, geiler Typ, kann super kicken, aber wäre jetzt nicht so mein Wunschtransfer gewesen. Aber ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber so ein Skov Olsen für 14 Millionen, also ganz ehrlich, für 14 Millionen hätten, glaube ich, andere Mannschaften, die hätten dann eine komplette Mannschaft für gekauft, für das Geld, also die es halt nicht so dicke gehabt hätten. Und das ist halt so, wo ich sage, okay, wir machen immer erst das Portemonnaie auf. Manchmal ist es halt leider auch so, wenn wir einen Spieler herantreten und da kommt Wolfsburg, dann sagt man erstmal so, oh ja, Wolfsburg, oder geben wir nochmal 2 Millionen hoch. Und dann wird der Spieler gekauft. Aber manchmal habe ich das Gefühl, so, wir kaufen erstmal und gucken dann, okay, wo können wir ihn hinstecken? Und das ist in meinen Augen vielleicht der falsche Weg. Manchmal ist so das viele Geld, was wir haben und die Möglichkeiten, Fluch und Segen zugleich.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt immer so, man hat immer das Gefühl, das sind alles so Notkäufe. Ja, so, ja. Ich will jetzt Sport machen, ich brauche jetzt unbedingt einen Sportschuh, um das Beispiel weiterhin zu bemühen, es passt nämlich ganz gut. Und ich nehme einfach, okay, das ist jetzt eine gute Marke, habe ich zwar noch keine Erfahrung mit, aber ich kaufe es einfach erstmal. Und dann beim Einlaufen und Benutzen merke ich dann halt, ist halt doch nicht so das Wahre. Also daher ist das Beispiel mit dem Sportladen und so ist gar nicht so verkehrt, weil das ist ja mit so vielen Sachen, das ist auch wieder so symptomatisch bei uns. Man hat einen Kevin Behrens damals gekauft von Union Berlin, war doch das Gleiche und war auch so ein bisschen mit Hoffnungsträger. der, so böse gesagt, den einzigen Hoffnungstrainer, Quatsch, Hoffnungsträger.
Hoffnungstrainer, genau.
Das ist auch, den einzigen Hoffnungsträger, den wir verpflichtet haben, der auch anfangs wirklich gut was geleistet hat, war Max Kruse. Den kann man zwar auch kritisieren von vorne bis hinten, aber das war halt auch jemand, der auch wirklich vor allem in den ersten Spielen dann Leistungen gebracht hat. Gut, und Skov Olsen hat auch schon sein Tor erzielt, keine Frage. Aber es ist.
Nochmal, ich will da kein Bashing betreiben. Und ich glaube, der Junge ist wirklich gut, aber ich glaube, in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist er nicht so der Spieler. Das ist keiner, der die Linie runterrennt, grätscht und was weiß ich, den Zweikampfhammer auspackt. Zum Beispiel Paredes ist so ein Typ, ja. Der Typ ist, der gibt alles, der ist wie so eine Nähmaschine und nagelt und nagelt und du als Gegenspieler hättest, also ich hätte keinen Bock, gegen den zu spielen. Aber Skov Olsen wirkt so, ja, wenn das Team funktioniert und wenn das Spielerische funktioniert, dann ist der wirklich gut. Aber ich glaube, in einer Situation, wo es darum geht, erstmal so die Grundtugenden, 5 € ins Phrasenschwein, auf den Platz zu bringen, ist der, glaube ich, an der falschen Stelle. So leid mir das tut.
Ja, und dafür hast du dann wirklich so jemanden wie Kevin Paredes, den man so ein bisschen vermisst. Ja.
Ja.
In den letzten Wochen. Das war ja auch wirklich einer unserer Leistungsträger. Er ist ja immer noch, aber man hat ihn halt viel zu selten auf dem Platz gesehen. Man weiß natürlich nie, warum. Was ist im Training passiert, dass er nicht aufgestellt wurde?
Ja, das Problem ist, er hat natürlich immer dann, wenn er eigentlich wieder dran war, dass er gefühlt die nächste Verletzung davon getragen. Aber so ein, wenn du gerade sagst, was ist da passiert oder was ist da eigentlich gelaufen, für mich ein ganz, ganz negatives Beispiel unter Simone ist Lovro Meier. Also, sorry, ich keine Ahnung. Also, als ich den gegen Leverkusen gesehen habe, habe ich spontan auch einen Blog geschrieben, dieser Typ darf nie wieder draußen bleiben, weil der Typ rennt sich die Lunge aus dem Hals. Ja, das ist jetzt keiner, der jetzt nur die Traumpässe spielt. Aber der läuft halt unheimlich viele Räume zu. Der geht halt auch in Zweikämpfe, da wo es wirklich wehtut. Und so einen kannst du eigentlich gar nicht draußen lassen. Zumal er wirklich einer der wenigen ist, sag ich mal, die in unserem Mittelfeld aktuell unter 30 sind. Das ist auch noch so ein Thema, aber naja.
Ja, genau. Wir waren mal die jüngste Mannschaft oder die zweitjüngste Mannschaft in der Bundesliga. Ich glaube, den Schnitt haben wir uns mit den letzten Einkäufen drastisch versaut.
Ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Also man muss ja hier nicht in den Jugendwahn ausrufen, aber es fehlt natürlich schon Dynamik. Also ich fand die Aufstellung von Bauer mutig, muss ich sagen. Ich fand sie dann noch cool, weil ich gedacht habe, Mensch, Eriksen und Meier zusammen, da hast du zwei Leute, die wirklich auch mit der Kugel was anfangen können, weil sonst geht ja immer alles so von wegen, Arnold, sieh mal zu, du hast einen Ball, mach mal irgendwas. Ne? Aber da hast du halt zwei Leute dabei gehabt, die auch wirklich sagen, ich fordere die Kugel und will halt auch irgendwie das Spiel irgendwie ankurbeln. Da fand ich schon mutig, aber ne, wir haben natürlich jetzt nicht so das dynamische Duo, so wie damals Arnold und Schlager, sondern uns fehlt vielleicht noch, ne, weil Gerhard ist es halt auch noch nicht mehr. Also der ist, man macht auch viel und glaube ich, hat auch ein ganz anderes Auftreten als Sousa. Sousa ist halt auch so eine Geschichte, ne, so viel Geld ausgegeben und so weiter. Aber uns fehlt halt da einer so, der dynamisch ist, der die Bälle festmacht, losläuft. Würde ich fast am ehesten noch Swanberg sehen, aber sowas fehlt uns halt. Aber das war uns eigentlich vor der Saison schon bekannt und irgendwie in meinen Augen ist das nicht kompensiert worden.
Ja, und da stellst du dir halt immer die Frage, warum. Aber das, da können wir jetzt spekulieren und vielleicht auch dem Sportdirektor oder Peter Christiansen die Schuld in die Schuhe schieben. Da gab es ja auch die wahnwitzigsten Gerüchte, auch im Wolfsblock, von wegen, ja, Dänemark-Connection, ja, der stellt nur alle Landsleute auf und so weiter. Ich meine, klar, wenn man sowas sehen will, oder wie ich immer zu sagen pflege, wer Probleme sehen will, der sieht auch am Ende welche. Der findet sowieso immer das Haar in der Suppe.
Hätte auch gut gehen können. Also ich glaube, ich erwarte es ja schon von dem Lindström eine ganze Menge. Ich habe den jetzt einmal im Testspiel gesehen, einmal kurz in der Liga und dachte so, der hat schon ganz gute Moves drauf. Also da freue ich mich drauf, wenn der wieder fit ist und dann auch regelmäßig spielen kann. Also ne, auch wenn es ein Däne ist. Also ja, es hätte gut gehen können. Es sind sicherlich einige dänische Spieler, glaube ich, performen nicht so, wie man es erwarten muss. Leider auch Wind nicht mehr. Also den fand ich eigentlich auch mal richtig gut, aber ich habe keine Ahnung, was der gerade für ein Problem hat. Skov Olsen hatten wir erwähnt, ja, und dann gibt es halt noch so zwei, drei andere Leute. Bei Eriksen, ne, der war halt lange draußen, aber der kommt jetzt. Ich glaube, am Ende des Tages, auch wenn es ein bisschen kritisch war und so ein bisschen nach Marketing-Gag aussah, aber ich glaube, der wird uns noch Spaß machen. Ich glaube, der kann noch was. Also der muss einfach mal so, weiß ich nicht, regelmäßig spielen, dann auch wirklich richtig, richtig fit sein. Ich glaube, das wird schon Spaß machen, der Typ.
Also ich habe nichts gegen einen Marketing-Gag, weil wir haben als VfL Wolfsburg und auch als Wölfe-Fans ja sowieso immer mit Häme zu kämpfen, mit Hass will ich nicht sagen, aber mit Häme und schlechter Publicity, man lacht über uns oftmals, das merkt man natürlich auch hier in Hamburg, auch eine Fußballstadt, und wenn du sagst, ja, du kommst aus Wolfsburg, reicht schon aus, und dann also es geht nicht so weit, dass man fragt, wo ist das?
Ja, nee, aber so, ach, du bist einer von den beiden Fans, genau.
Genau, so ungefähr, und darum, man mag darüber denken, was man will, aber ich finde so, manchmal muss auch so ein Marketingkauf sein, wenn er, und jetzt sind wir nämlich wieder bei der anderen Seite der Medaille, wenn er funktioniert. Ja, du kannst nicht einfach nur jemanden kaufen, nur des Namens wegen und damit er uns ein bisschen im Ansehen vorantreibt. Er muss es am Ende aber auch auf dem Spielfeld bringen. Und da bin ich halt auch sehr gespannt. Also ich war. Also
ich fand ihn in Frankfurt wirklich, war einer der besten, also besseren. Also er hat die beiden Dinger von Amora vorbereitet, hat auch viel, wirklich viel Bälle gefordert, auch wirklich interessante und intelligente Sachen gemacht. Gut, zwei, drei Fehlpässe waren mal dabei, aber das soll man ihm zugestehen. Aber ich glaube, wenn der wirklich ins Laufen kommt und fit ist, auch mit seinen, was ist er, 33, ich glaube, das passt schon. Also den kannst du schon, glaube ich, ganz gut reinbringen in die Mannschaft. Ich glaube, das ist interessanterweise auch keiner, muss man ja ganz klar sagen, der irgendwelche Star-Allüren hat. Also so kommt der mir jetzt nicht vor. Also ich glaube, da hatten wir schon andere Spieler. Ich würde es Max Kruse erwähnt, also der, naja, der hatte halt auch so privat so ein paar kleine Probleme. Ich glaube, den Eriksen, der ist da relativ, der ordnet sich unter, der will, glaube ich, die Mannschaft nach vorne bringen, und das war es dann aber auch schon. Also mehr hörst du, glaube ich, von dem nicht.
Nee, da ist es halt wirklich der Name, ne, der was ausmacht, und leider bei vielen noch eine schlechte Erinnerung ist wegen, wegen der EM, aber ganz ehrlich, aber das ist auch wieder so typisch deutsch. Das ist so, du kaufst Turnschuhe und du hast 5 gute Bewertungen und du hast eine grottenschlechte, und diese grottenschlechte ist dann die ausschlaggebende, warum du es am Ende nicht kaufst. Und das merkst du halt, oder das hast du auch bei den ganzen Kommentaren gemerkt, als bekannt gegeben wurde, dass wir ihn gekauft haben, ja. Also was da im kalten Kaffee rumgerührt wurde, um zu versuchen, ihn wieder aufzuwärmen, habe ich auch mir oft gedacht, Gottes Willen, Leute, der ist noch nicht mal da. Aber das ist auch so typisch irgendwie so. Die Leute sind noch nicht mal da und es wird schon darüber philosophiert, was sie mal leisten könnten. Das ist ja auch so mit den diversesten Trainer- und Sportdirektornamen, die so im Netz kursieren, egal ob sie jetzt sich bewahrheiten oder nicht. Da gibt es ja die haarsträubendsten Analysen. Aber ja, das ist.
Am Ende des Tages können wir es eh nicht ändern und müssen es hinnehmen. Wir Fans oder wir, die wir hier sozusagen im Wolfsblock schreiben, lesen und so weiter, wir können es eh nicht ändern. Wir können spekulieren, wir können diskutieren, wir können unsere Meinung äußern, aber am Ende des Tages kommt es so, wie es kommen soll, und wir können es eh nicht ändern.
Ja, da stellt man sich natürlich, gut, bleiben wir bei dem Thema, stellt sich einem natürlich die Frage, hey, musste jemand von VW, ein CEO von VW in den Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg? Ich meine, da sitzen doch, glaube ich, schon genug VW-Leute. Und er schreibt zwar, ja, sein grün-weißes Herz und so weiter, aber das ist für mich purer Marketing-Gag. Sollte man nicht lieber noch jemanden haben, der wirklich Fußballverstand hat, anstatt nur finanziellen Verstand? Wenn er ihn hat.
Ja, definitiv, ja. Also ich habe auch häufiger geschrieben, in meinen Augen sind in diesem Gremium viel zu viele Leute drin, die an anderer Stelle sich sicherlich einen Namen gemacht haben, ja, ob das unser Oberbürgermeister ist oder unsere Betriebsratschefin. Ja, die mögen in ihren Positionen sicherlich gut und erfolgreich sein, aber ich glaube, um einen Fußballverein sozusagen als Aufsichtsratsgremium zu führen oder die Geschicke zu leiten, braucht es wirklich ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Erfahrung. Und ich fand, dass es ganz gut, dass Benaglio drin ist. Es gab natürlich auch Kritik, auch im Blog, dass Benaglio, ja, so ein bisschen, ich sag mal, in meinen Worten weichgespült ist und auch nicht so kritisch ist. Du bräuchtest vielleicht wirklich mal einen, ja, so ein Typ Schmattke, so einen Knurrigen, der das Geschäft versteht, aber auch mal sagt, okay, ich stelle mich jetzt mal gegen den Strom und sage, so funktioniert das hier nicht. Und sowas haben wir leider nicht. Also alle sind so ein bisschen so, wir haben uns alle lieb, wir fassen uns an die Hände, und aber das es fehlt halt auch mal so ein bisschen so eine kritische Stimme in meinen Augen, und der halt sagt, okay, aufgrund meiner Erfahrung, meiner Dinge, die ich so erlebt habe, die ich kenne, müssen hier gewisse Sachen geändert werden. Christiansen, ne, wollte das ja in seiner Position verändert haben und hat ja offensichtlich auch ganz viele Steine umgedreht, aber ich glaube, er ist da auch so ein bisschen an dieses Konstrukt Volkswagen und VW und VfL geraten. Ich glaube, das hat er, glaube ich, ein bisschen unterschätzt.
Das glaube ich auch. Und darum wundert es mich in Anführungszeichen, ich will ihm nichts Böses, um Gottes Willen, aber mich wundert, dass zuerst der Kopf von Sebastian Schinzi dort gerollt ist, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Ja, im Grunde, gut, man kann jetzt überlegen, ne, also welchen Einfluss Schinzelotz hat und welchen Einfluss Christiansen. Also wer von den beiden hat sozusagen den Trainer zu verantworten, wer hat die Spieler zu verantworten, ne, weil offensichtlich hat das ja nicht gepasst. Also Jimonis muss eine tolle PowerPoint-Präsentation gebracht haben, um eingestellt zu werden. Aber Schinzelotz hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf in der Liga und ja, ist jetzt ein bisschen verbrannt und wird, glaube ich, auch schwer für ihn jetzt irgendwo anders irgendwie wieder einzusteigen. Aber andererseits weiß ich halt nicht, ist er wirklich der Hauptverantwortliche für diese ganze Misere oder ist er derjenige, der sozusagen seinen Kopf hinhalten musste, damit man irgendein, ich nenne es mal, Bauernopfer gefunden hat. Kann ich schwer beantworten. Also da habe ich, glaube ich, auch zu wenig Einblick in die ganze Thematik.
So wie man das aber so liest, wenn wir uns mal daran orientieren, an irgendwas müssen wir es ja festmachen. Ich glaube, es ist ein bisschen, natürlich hat das mit verschuldet. Er ist nun mal Sportdirektor und man hat, glaube ich, aber auch am Ende einen Sündenbock wahrscheinlich gesucht. Ja. Es muss ja irgendjemand treffen und es traf dann halt gleich zwei, einmal den Trainer und halt dann ihn.
Was mich so ein bisschen genervt hat, also was auch so ein bisschen untergegangen ist in meinen Augen, ist, man hat ja damals neben dem Trainer auch so einen Mega-Konditionstrainer gefunden, ja, der irgendwie, glaube ich, auch im Rahmen oder im Dunst der dänischen Nationalmannschaft steht, ne, wobei wir beim Thema Dänemark sind. Aber wenn man sich mal anguckt, ja, das ist jetzt ein bisschen so ein harter Übergang, aber wenn man jetzt mal guckt, wie wir am Ende sozusagen die Punkte verloren haben, ist halt die Frage, ob man diesen Konditionstrainer nicht auch irgendwie falsch hat eingeschätzt, im Sinne von, vielleicht hat man doch zu viel erwartet, weil am Ende des Tages haben wir, ne, wenn man so sieht, was wir in der Nachspielzeit schon für Punkte vergeigt haben, ich glaube, es gibt sogar eine Statistik, so ab der, was weiß ich, 75. oder 79. hätten wir jetzt 18 Punkte und danach irgendwie nur noch diese 9. Also ist halt auch so eine Frage, ne? Da hat man halt auch irgendwie komplett aufs falsche Pferd gesetzt. Und da weiß ich halt auch nicht, das ist, glaube ich, eher so Richtung Christiansen schon. Weil ich glaube nicht, dass Schinzelotz auf die Idee kommt, einen dänischen Konditionstrainer zu holen.
Ja, da sind wir halt wieder bei dieser sehr strittigen Geschichte mit den ganzen Dänen. Was ich erstmal auch nicht so schlimm sehe, weil im letzten Endes ist es egal, woher jemand kommt. Es fiel halt, glaube ich, irgendwann vielen Fans nur auf und uns anscheinend dann irgendwann auf die Füße.
Ja, es gab ja auch so die Häme, ne, dass der mittlerweile VfL Dänemark oder VfL Kopenhagen oder wie wir genannt worden sind, also gab halt auch in den Medien immer so ein bisschen Häme. Aber wie du schon sagst, ist am Ende des Tages, wir hatten auch mal ganz viel Brasilianer, wir hatten mal ganz viel osteuropäische Spieler, skandinavische Spieler, also aus anderen Ländern als aus Dänemark. Also kann funktionieren, muss aber nicht. Also ne, es kommt immer halt auf die Leistung jedes Einzelnen an. Ja, und wenn du, sag ich mal, zwei, drei von den Dänen aussortierst, dann würde ich sagen, so schlimm ist es nicht. Also Mele zum Beispiel zähle ich eigentlich zu denjenigen, wo ich sage, das ist ein ziemlicher Mist, dass der ausfällt, weil ich glaube, das ist schon so eine Pferdelunge, der hatte zwar auch so eine kleine Formkrise, aber das ist halt so ein Typ, wo ich sage, gut, der war jetzt auch nicht im Dunst der dänischen oder der Spieler, die geholt worden sind, sondern der war ja schon immer da, aber ne, es gibt halt solch und solch und ob das jetzt Dänen sind oder, keine Ahnung, Schweden, ne, ist eigentlich erstmal egal.
Wir schauen ganz kurz nochmal auf das hinter uns liegende Spiel gegen die Eintracht und ich habe eine Spielzusammenfassung mir nochmal angeschaut und da wurde gesagt, ja, Frankfurt hätte definitiv noch mehr Chancen gehabt, weil wir, weil es wohl mehr auch Fehlpässe wieder gab. Aber ich fand das jetzt gar nicht so. Also ich fand, diese Kritik hätte man bei früheren Spielen dieser Saison definitiv eher anbringen können. Und darum meinte ich ja am Anfang, ist das jetzt ein verdientes 1:1 oder war das wieder eine Wackelpartie? Für mich war dieses Spiel überhaupt gar nicht Wackelpartie. Also natürlich ist es, hätte wahrscheinlich Chancen gegeben und man hätte schneller den Sack zumachen können, egal in welche Richtung, aber das kannst du so oft. Also von daher fand ich das hier diesmal gar nicht so schlecht, in Anführungszeichen.
Ja, man muss ja zwei Dinge erstmal sehen. Ja? Also erstmal haben wir gegen Frankfurt gespielt und in Frankfurt. Also gut, Heimspiele in Wolfsburg jetzt auch noch so ein Thema für sich, aber das ist erstmal ein Brett, ne? Also du spielst halt vor so einer heftigen Kulisse und halt spielst halt gegen einen Champions League-Teilnehmer. Da kann man erstmal sagen, unentschieden zufrieden, also könnte uns eigentlich zufriedenstellen. Am Ende des Tages war es halt massiv unglücklich, aber es war halt schon, und der Bauer hat ja darauf hingewiesen, also in der Pressekonferenz hat er gesagt, ja, uns sind halt gegen Leverkusen Dinge aufgefallen, die müssen wir abstellen. Er hat ja auch ganz knallhart gesagt, ich weiß, wie ich hier in Frankfurt gewinnen kann, oder zumindest wir haben die Absichten, wir wissen, ob es geht. Hätte ja sogar beinahe funktioniert. Und er hat es in meinen Augen erstmal geschafft, weil Frankfurt ja viele Ecken hatte und auch viele Flanken, sozusagen die Box zu verteidigen. Und das war in meinen Augen ein so ein Ding, wo ich sage, da hat er wirklich was geschafft. Und dann gab es halt auch, wie ich schon gesagt habe, auch den einen oder anderen guten Spielzug, wo ich gesagt habe, das sah schon wieder nach Fußball aus, das hat dann auch teilweise Spaß gemacht. Am Ende des Tages war es aber auch phasenweise wieder so, dass die Eintracht dann angefangen hat zu drücken und wir es nicht geschafft haben, wirklich mit dem Ball uns nach vorne zu spielen, also wirklich rauszukommen. Weil ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ist die Eintracht dann so weit aufgerückt, dass mit Amura und mit Wimmer und so weiter, mit entsprechend guten, klugen, schnellen Pässen hätten wir da, glaube ich, locker noch mehr Chancen rausholen können. Aber das muss hoffentlich der Herr Bauer sehen, also dass man sozusagen dieses, wenn sich die Schlinge enger schnürt, dass man dann halt spielerische Lösungen hat, um sich dort rauszuspielen. Das war halt bei anderen Spielen, ja, zum Beispiel gegen Köln, auch gegen Mainz, ganz am Anfang, war das halt extrem. Also gegen Mainz, meine ich, sind wir gefühlt 20 Minuten lang nicht über die Mittellinie gekommen. Also das gab es jetzt halt schon häufiger und da, glaube ich, muss man noch ansetzen, aber ansonsten sah das halt nicht so aus, dass man jetzt das Gefühl hat, die Eintracht hat irgendwie jetzt im Minutentakt Chancen gehabt. Also das definitiv nicht.
Definitiv, da hatte damals Ende Oktober der HSV mehr Chancen gehabt. Ja. Da hat man sich ja dann wirklich gefragt, alter Falter, von 27 Torschüssen, dass da nicht mal einer reingeht, das war unser Glück in dem Fall. Und von daher, ja, man kann mit diesem Spiel wirklich positiv nach vorne blicken. Ich weiß nicht, ob wir das Fass nochmal aufmachen sollen. War es ein Elfmeter oder war es keiner? Also das war ja wirklich Millimeterarbeit. Und ich finde das bei aller Liebe, und das macht irgendwie doch auch so ein bisschen den Spaß am Fußball kaputt.
Ah gut, die Eintracht-Fans sagen halt gleichzeitig, hat es in der ersten Halbzeit, ich glaube, das war Lovren Meier gegen Knauf, ich habe keine Ahnung, gab es eine Szene, wo es hätte er Elfmeter geben können, da wurde gar nichts überprüft. Man soll jetzt aber nicht sagen, vor allen Dingen, weil der eine nicht gegeben wird, wird dann der andere, der eher keiner war, gegeben. Das ist ja Quatsch. Die Szene war ja auch so, dass eigentlich der Schiedsrichter das gar nicht wahrgenommen hat. Gut, das war jetzt auch wirklich eine sehr versteckte Szene, aber dann halt der VAR da unbedingt nochmal eingreifen muss, weil er sagt, das ist jetzt eine massive Fehlentscheidung, weil das ist ja eigentlich Aufgabe des VAR. Würde ich mal dahingestellt sehen, weil am Ende des Tages sieht das so ein bisschen so aus, von wegen so, wir gucken jetzt nochmal auf die 500-fache Vergrößerung, ob wir nicht irgendwas finden, was da passiert ist. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien starten, aber ich stelle mir ja gerade mal vor, so Bayern München hätte sie einen Elfmeter gegen sich bekommen oder die Frankfurter Eintracht, ich glaube, da wäre die Hölle los gewesen, dass man da wirklich irgendwelche bösen Verschwörungstheorien entwickelt hätte. Oder ich glaube eher, dass die genannten Mannschaften diesen Elfmeter gar nicht bekommen hätten gegen sich. Und die Szene, man muss ja auch klarerweise sagen, der Ball war ja schon längst abgewehrt. Also der Ball ist ja schon von, ich glaube, Gabara rausgefaustet gewesen. Das heißt, die Art konnte ja gar nicht mehr an den Ball kommen. Also der hätte ja, es war ja nicht so, dass die Art jetzt aufs Tor rennt und der unser Verteidiger ihn festhält, sodass er diesen Kopfball nicht einsetzen konnte, sondern das war ja so, ja, die haben jetzt gerangelt, das passiert aber schon häufiger, aber es war jetzt keine Szene, wo man sagt, Theat wäre, hätte er ihn jetzt nicht irgendwie, hätte er ihn jetzt nicht gestempelt, zum Kopfball hochgegangen, hätte dann reingehauen. Das ist definitiv nicht, weil der Ball war schon längst ganz woanders. Und aber gut, das gibt wahrscheinlich ein Regelwerk, wo das so steht, dass das unerheblich ist, ich weiß es nicht.
Ja, aber das ist mir in dieser Saison irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Also, ja. Ich meine, klar, man hat es ja gemacht, weil viele Schiedsrichterentscheidungen sehr fragwürdig waren, aber selbst wenn der Video Assistant nicht eingeschaltet wird, hast du genau diesen Punkt, weißt du, du hast Situationen, wo dann eine Mannschaft wie Frankfurt, sag ich mal, zu Recht monieren könnte, hey, warum wurde das nicht gegeben? Aber ein anderes VfB-Spiel wird dann gegeben. Gestern Abend im DFB-Pokalspiel zwischen Dortmund und Leverkusen gab es eine Situation, wo einer den anderen festgehalten hat, wo nichts überprüft wurde. Da wurde gesagt, ach, das war ja nichts. Und wenn ich solche Situationen sehe, da wird ein kleinrastriges Maßband angesetzt, um etwas zu entscheiden. Aber bei einem, ich halte dich jetzt mal fest, egal ob der Ball jetzt da noch im Spiel war oder nicht, ja, der Spieler wurde gehalten, Punkt aus, fertig. Und da macht keiner was, das wird laufen gelassen. Ja, da brauche ich keinen Videoassistent. Ja.
Das Gleiche ist halt auch mit dem Handspiel, was halt in meinen Augen auch ein bisschen untergeht, was auch keiner so, keine Medien, niemand aufgegriffen hat, ist ein Handspiel von Koch in der ersten Halbzeit in deren Strafraum. Also der hat den Arm nicht angelegt gehabt. Natürlich ist es ein Schuss, kommt aus kürzester Distanz, aber er hat den Arm sozusagen abgewinkelt vom Körper, geht gegen die Hand und es wird überhaupt nicht mal überprüft, also gar nichts. Es gab so ein paar Wolfsburger, die haben so ein bisschen so, hier, was ist denn los, ne? Hand gehoben, aber es wurde nichts gemacht. Und vergleichbar die Situation, ich glaube, mit Fischer war das damals im DFB-Pokal gegen Leipzig, da gab es für sowas einen Elfmeter. Also mindestens die gleiche Situation, wenn Fischer nicht sogar weniger gemacht hat. Ja, verstehe ich halt auch nicht so ganz.
Handspiel ist sowieso eine ganz komische Sache. Ich zitiere Maximilian Arnold, der gerne auf so eine Frage in der Mixzone sagt, ja, wisst ihr was, am besten wir schnallen uns die Hände auf dem Rücken fest oder stecken sie in die Hosentaschen und dann ist gut, dann gibt's auch kein Handspiel mehr. Und also viele Entscheidungen sind einfach nur noch lachhaft. Und was ich vor allem daran nicht verstehe, es ist ja nicht nur ein Schiedsrichter da, es gibt noch Schiedsrichterassistenten und so weiter und Leute, die es aus verschiedensten Blickwinkeln sehen könnten, aber trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht auf die Reihe. Aber warum auf einmal? Weißt du, Fußball gibt's ja nicht erst seit gestern. Also was, welcher Teufel hat uns geritten, nach über, ich sag jetzt mal, 50, 60, 70 Jahren hier so ein Zinnober zu machen? Und ich finde, gerade durch so einen Elfmeter am vergangenen Sonntag oder ein überhaupt nicht geahndetes, aus meinen Augen faul am gestrigen Abend im DFB-Pokal, lassen gerade solche Diskussionen zu Recht auch wieder hochkochen.
Ja, das ist komplett richtig. Also ich verstehe es auch nicht. Also man musste dann halt die Linie oder die Regularien, wann der VAR wirklich eingreifen sollte, einfach nochmal ein bisschen enger fassen und sagen, okay, wenn es wirklich eine 300-prozentige Fehlentscheidung ist und der Schiedsrichter es nicht gesehen hat, weil er gerade woanders war, sie mal in sowas wie eine Tätlichkeit oder meinetwegen auch so ein übles Foul, wo es erstmal so aussieht, als hätte er den Ball gespielt, am Ende sieht man aber, dass er ihm wirklich fast das Bein gebrochen hat. Ja, das ist für mich okay, aber wenn es dann so eine Szene ist, wo ich sage, ja, wenn du es laufen lässt, ist es in Ordnung, wenn du es nicht tust, ist es auch in Ordnung, dann kommt wieder dieser Spruch, im Zweifel für den Angeklagten, dann soll ich es doch laufen lassen. Also, dass man sozusagen die Regularien, was der VAR machen soll oder wann er wirklich in Leistung gehen soll, dass man das nochmal ein bisschen enger fasst und sagt, okay, nur dann bitte soll der VAR eingreifen und nicht so wie ich es gerade gesagt habe, so ich lege da halt eine 500-fache Lupe und suche so lange, bis ich, also ich glaube, Eriksen hatte das gesagt, ne, dann gibt es halt in jedem Spiel 10 Elfmeter. Aber dann muss man das halt auch so konsequent durchziehen und sagen, da gibt es halt in jedem Spiel 10 Elfmeter. Und nicht einfach zu sagen, okay, in diesem Fall gibt es Elfmeter und bei einem anderen Fall, der vergleichbar ist oder noch schlimmer, gibt es auch nichts. Also man muss irgendwie eine Linie finden und diese Linie hat man in meinen Augen immer noch nicht gefunden und ich glaube, die wird man noch nie finden.
Nein, definitiv nicht. Darum, ich glaube, man kann jetzt stundenlang noch darüber diskutieren. Wir haben aber ein hoffentlich spannendes Heimspiel vor uns. Und zwar kommenden Samstag gegen Union Berlin. Was denkst du, wird uns da spielerisch erwarten? Oder mit welcher Erwartungshaltung gehst du an das Spiel ran?
Ich glaube, ich habe heute in der Zeitung stand es irgendwie, dass das natürlich schon so ein, ja, dass wir schon fast zum Siegen verdammt sind. Soweit will ich jetzt noch nicht gehen, aber ich glaube, andererseits sollten wir uns nicht mehr so viele Niederlagen erlauben, weil am Ende des Tages ist die Saison irgendwann um und mit, keine Ahnung, unter 20 Punkten oder unter 30 wird man absteigen. Also von daher ist es schon mal, wäre es nicht ganz verkehrt, wenn man gewinne. Ich erwarte allerdings diesmal sozusagen umgekehrte Vorzeichen gegen Frankfurt und besonders gegen Leverkusen. Haben wir sozusagen den Gegner machen lassen und haben halt versucht, sozusagen durch aggressives Zweikampfverhalten, Pressing, die Bälle zu erobern. Ich glaube, jetzt wird es genau andersrum sein. Also, dass wir sozusagen, dass die uns halt sagen, hier, habt dann Ball, ne, sieh zu und wir gehen mal in die Zweikämpfe und versuchen halt durch Pressing euch den Ball wegzunehmen und aufs Tor zu gehen. Und ich glaube, das wird interessant, weil Dirk Bauer, glaube ich, seine ist der Dirk Bauer? Nein. Der Herr Bauer halt seine ursprüngliche Taktik, die er in Frankfurt-Leverkusen hatte, umstellen muss, weil ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Nun haben wir den Fall, dass Berlin hat heute noch ein Spiel. Ich bin mal gespannt, ob sie das sozusagen ernst nehmen oder so sagen, gut, das ist jetzt ein Zubrot. Wir gucken schon so ein bisschen, wen schonen wir. Es geht halt gegen Bayern München, also da kannst du eigentlich gar nicht schonen. Khedira fällt aus. Das ist ja eigentlich gerade mit deren wichtigster Leistungsträger, zumindest im defensiven Mittelfeld. Ist vielleicht für uns ein kleiner Vorteil. Andererseits kommen bei uns auch einige Spieler zurück. Wir haben eine Woche Zeit, uns nochmal darauf vorzubereiten, dass der Trainer dann nochmal guckt, okay, wo waren jetzt in Frankfurt die Schwächen, was können wir noch mehr machen Richtung, wie können wir uns zum Beispiel auch von dem Pressing eines Gegners befreien, weil das wird, glaube ich, ein wichtiges Thema sein. Ich erwarte ein sehr kampfbetontes Spiel. Ich glaube auch nicht, dass wir viele Torchancen sehen werden. Und ich hoffe, dass es am Ende so sein wird wie vor ein paar Jahren, wo wir dann so ganz mager 1-0 gewinnen. Aber am Ende des Tages ist es egal, wie und warum.
Ich bin gespannt. Letzte Saison, als ich mit jemandem von Union sprach, hieß es halt, wir machen halt nicht viele Tore, also die Unioner, aber sie haben halt eine gute Defensivbilanz. Ich bin mal gespannt, was sie mir nachher erzählen werden. Und ja, Union war, seitdem sie aufgestiegen sind, glaube ich, immer so ein schweres und sehr knappes Pflaster. Also ich denke, mit dem 1-0 können wir am Ende glücklich nach Hause gehen.
Genau, und dann hätten wir tatsächlich mal wieder einen Heimsieg. Ich glaube, weiß ich nicht, einige wissen gar nicht mehr, wie das ist, zu Hause zu gewinnen. Also mein letzter Sieg, aber ich glaube, das war auch der letzte, ne, war das 5-1 gegen Gladbach. Wobei ich sagen muss, erste Halbzeit war Kippe, weil Gladbach haushoch überlegen war. Und dass wir dann noch die zweite Halbzeit 4-0 gewinnen, das hätte man auch nicht denken können. Aber ich will einfach mal wieder gewinnen. Und natürlich ist es wichtig für die Moral der Mannschaft und für die Fans, die dann endlich mal wieder einen Heimsieg sehen, weil das ist echt katastrophal. Man geht hin, immer wieder in der Hoffnung, es passiert irgendwas Positives und man geht nach Hause und ist so enttäuscht und denkt, oh weia.
Ja, wobei es hätte ja fast einen Heimsieg gegeben, und zwar beim ersten Heimspiel dieser Saison gegen Mainz, und da war auch wieder der Elfmeterfluch, der uns ereilte, auch wieder dank Video Assist und auch lustigerweise, also dieses Spiel, gibt es rein Main-Parallelen anscheinend, denn auch bei diesem Spiel hatte Aaron Zehnter nämlich sein Einstandstor geschossen, und jetzt gegen Frankfurt hat er auch das zum 1-0 gezielt. Also von daher, und am Ende gab es wieder einen Elfmeter. Wie ist das so der Rhein-Main-Fluch?
Ja, das stimmt. Aber man muss fairerweise sagen, so sehr Mainz jetzt in einer Schwächephase ist, die geht es ja gefühlt ja noch schlechter als uns. Das Spiel hätten sie aber auch schon vorher anders in andere Richtung biegen können, weil das war auch so ein Spiel, wo wir zwar geführt haben, 3-2, am Ende des Tages sind wir aber, ne, wie ich es vorhin gesagt habe, zeitlang nicht mal über die Mittellinie gekommen, weil die so gedrückt und gepresst haben und uns wirklich sozusagen die Luft abgeschnürt haben, dass das Tor, gut, das ist halt ein Elfmeter, also massiv ärgerlich, aber am Ende des Tages war es irgendwie so, weiß ich nicht, das ist fast folgerichtig, dass das passiert, weil ne, die haben uns halt so erdrückt und wir haben halt keinen Plan gehabt, uns irgendwie aus diesem Pressing zu befreien. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, das ist ja so ein Thema, das sich durch die ganze Saison zieht.
Darum schauen wir positiv gestimmt nach vorne, und ich sage erstmal vielen herzlichen Dank. Bei mir zu Gast heute war Mirko Belz im Wolfsblock Roy 0815. Danke, dass du da warst.
Ja, aber auch zu danken. War ein super interessantes Gespräch. Dankeschön.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Am kommenden Samstag trifft unser VfL Wolfsburg daheim gegen Union Berlin. Und wie es bei uns im Wölfe Radio so Brauch ist, schauen wir natürlich auch mit Fans und Interessenten der gegnerischen Mannschaft, was denn beim Gegner aktuell so los ist. Und da begrüße ich heute Blindenreporter Martin Plass. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christian, grüß dich.
Wir schauen natürlich erstmal, was bei Union Berlin so los ist. Und ja, es waren bewegte letzte Wochen, könnte man schon so sagen. Eine Niederlage, ein Sieg und ein Unentschieden. Vor allem ein Unentschieden, das sich wirklich sehen lassen kann.
Ja, das hat doch viel Mut gemacht, das Unentschieden gegen Bayern München, meinst du ganz bestimmt. Das 2-2 hat viel Mut gemacht, aber wir müssen auch realistisch sein. Wir hatten dann am letzten Wochenende unseren Angstgegner Heidenheim zu Gast in der Alten Försterei. Und da hat es dann nicht gereicht. Trotz Führung hat man dann in der Nachspielzeit leider noch alle Punkte verschenkt und stand dann mit leeren Händen da. Und das war ja auch ein ziemlich wichtiges Spiel. Man muss ja auch weiter nach unten gucken aus Union-Sicht. Und ja, das waren Punkte, die man abgegeben hat, die wehtun.
Du sagtest gerade, Heidenheim ist ein Angstgegner. Den kennt man ja auch noch aus der zweiten Liga. Ja. Nun ist Heidenheim ja tabellarisch allein schon unter Union Berlin. Warum ist das ausgerechnet ein Angstgegner?
Ja, wir haben immer nicht gut ausgesehen gegen die. Das gibt so Konstellationen, die, ich weiß nicht, wie soll man das sagen? Ist das historisch gewachsen, aus welchen Gründen auch immer? Aber wo wir wirklich nicht gut aussehen und uns Punkte klauen lassen, obwohl man doch eigentlich auf einem guten Weg ist. Also keine Ahnung, woran das liegt. Irgendwas Mystisches vielleicht. Ich habe keine rechte Erklärung für solche Serien. Das gibt es ja in einigen Bereichen, dass man auch bei anderen Clubs, dass es da solche Angstgegner gibt, die dann immer irgendwie es hinkriegen, einem auf den letzten Metern noch wichtige Punkte zu entführen.
Ja, natürlich, die kennen wir auch. Bei uns sind es allerdings dann die Bayern, die irgendwie, warum auch immer, Angstgegner sind. Und das merkt man leider dann auch immer so mental auf dem Spielfeld. Aber gut, die stehen uns noch bevor. Gut, Heidenheim lief jetzt nicht so gut, dafür aber ein solider Sieg gegen St. Pauli und natürlich das 2:2 Unentschieden gegen die Bayern. Was würdest du denn sagen? Wart ihr einfach absolut auf einem Form hoch oder waren die Bayern einfach irgendwie an dem Tag mehr im Form tief verschwunden oder hat da einfach alles zueinander gepasst?
Also ehrlich würde ich schon sagen, dass die Bayern, man sieht es ja auch an den daran sich anschließenden Spielen nach dem Spiel an der Alten Försterei, waren sie ja auch so ein bisschen, na, ich sag mal, indisponiert in manchen Bereichen. Also das war kein gutes Spiel gegen Freiburg, wo sie auch zurücklagen, ne, beim Heimspiel. Dann das letzte Heimspiel auch gegen St. Pauli, auch wieder früher Rückstand. Da ist es dann sogar hinten raus noch richtig eng geworden. Gegen Freiburg hatte man dann das vielleicht ein bisschen schneller aufgeholt und dann doch ein standesgemäßes Ergebnis noch erzielt beim 6:2 Erfolg. Aber ich fand sie auch, die Bayern jetzt gegen in der Champions League gegen Arsenal, fand ich sie jetzt nicht so überzeugend. Sie haben schon viel bessere Spiele in der Champions League gezeigt als dieses dort auf der Insel. Und insofern glaube ich, ja, die sind im Moment ein bisschen durcheinander. Aber Union ist ja eine Mannschaft. Wir wollen ja gar nicht so gerne den Ball haben, sondern wie unsere Stärken sind ja absolut gegen den Ball. Gegnerische Mannschaft hat den Ball und wir üben Druck aus und sind wirklich ein Gegner, der nicht angenehm zu spielen ist. Ich drück's mal vorsichtig so aus.
In der letzten Saison erzählte mir dein Reporterkollege Tobias Potras, eine der Stärken bei Union ist vor allem die Defensive. Ist das etwas, was sich auch in dieser Saison, jetzt mal von den zwei Gegentoren gegen die Bayern abgesehen, was sich weiter fortsetzt?
Ja, das würde ich schon so sehen. Und vor allen Dingen, dass die Defensive jetzt auch noch Tore erzielt auf der anderen Seite. Ich sage nur Danilo Doki, unser Innenverteidiger, bei Standards immer gefährlich, mit dem Kopf zur Stelle, hat auch schon seine zwei Buden gemacht.
Wow, ich meine, ist jetzt für einen Verteidiger, da freut man sich natürlich nochmal umso mehr, aber ist jetzt ja auch nicht so selbstverständlich und auch nicht die Rolle, in der man sonst einen Verteidiger sonst sieht, ne?
Na, das ist richtig, aber er ist eben brandgefährlich bei diesen Standards, bei Ecken, bei Freistößen, kommt er mit nach vorne und oft lauert er am zweiten Pfosten und ist da erfolgreich, auch manchmal erst im Nachsetzen, aber wenn der vorne erstmal drin ist und die Situation, solange die noch heiß und brenzlig ist, da ist er wirklich brandgefährlich.
Was zeichnet denn sonst aktuell die Spielweise von Union Berlin aus?
Also ich sehe es so, die haben ein unglaublich gutes Miteinander auf dem Platz. Da rennt einer für den anderen. Und du hast ja bei, wenn du so eine Mannschaft, die so aus eher so von der Defensive lebt, dann ist es ja auch unglaublich wichtig, dass du vorne drin Menschen hast, die dir auch hinten helfen oder die vorne die Bälle festmachen können. Und wenn ich da schaue, der junge Ansa beispielsweise, der schon sehr stark Bälle behaupten kann und auch ein guter Dribbler ist, dann Burke, der von Bremen ja zu Berlin kam, zur Union, der auch dazu noch Schnelligkeit hat, auch gut Bälle festmachen kann. Und Ilic, das ist tatsächlich ein Mittelstürmer, der reibt sich auch für die eigene Mannschaft. Der ist immer zur Stelle, scheut keinen Zweikampf und kann auch Bälle richtig, richtig gut festmachen. Dem würde ich mal auch einen Torerfolg gönnen, dass er endlich auch mal eine richtig schöne Bude für die Unioner macht. Aber der ist so unglaublich wertvoll. Das ist ein richtiger Malocher-Typ.
Ja, Teamzusammenhalt ist ja eine ganz wichtige Sache und ist auch eine Sache, die muss man ja leider so attestieren, beim VfL Wolfsburg in den letzten Wochen leider nicht so rund lief. Was würdest du sagen, woher kommt dieser Teamgeist? Passen einfach die ganzen Akteure auf dem Spielfeld so gut zusammen oder ist es vor allem auch eurem Trainer verschuldet?
Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Der Trainer spielt natürlich eine wichtige Rolle, das ist klar. Aber es gab auch nicht so die Riesenfluktuationen bei Union jetzt zur neuen Saison hin, zu dieser Saison hin, sondern die Mannschaft ist so im Kern ganz gut zusammengeblieben. Und es gibt zwei Spieler, die ich für den Teamgedanken mal so ein bisschen highlighten möchte. Das ist einmal unser Capitano, Christian Trimmel auf der rechten Außenbahn, der ist ja Allzeit-Ewigkeitskapitän bei uns, so viele Jahre schon dabei und ist einer der treuesten Unioner, den es gibt und der tut sehr viel für den mannschaftlichen Zusammenhalt. Ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän. Sein Stellvertreter steht ihm im Nichts nach, das ist Rani Khedira und das sind auch zwei Typen, die für die Mannschaft ackern und für die auch dann die jüngeren Spieler, wie zum Beispiel so ein anderer Schäfer dann im defensiven Mittelfeld oder ein Tom Rothe, der auf der linken Seite verteidigt, die dann einfach das sehen, das sind Vorbilder für die und die ziehen da mit. Und das ist schon eine ziemlich verschworene Truppe, das muss ich schon sagen. Und der Trainer passt natürlich zu so einer Truppe, die auch richtig eklig auch mal spielen kann und die wirklich erstmal das Prä auch auf die Defensive legen. Da haben wir mit dem Trainer, glaube ich, auch genau den richtigen an der Stelle.
Das klingt doch erstmal ganz gut aus eurer Sicht. Was würdest du sagen, wird uns am kommenden Samstag in Wolfsburg spielerisch erwarten?
Also erstmal wird der VfL viel Ballbesitz haben. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Und dann wird es entscheidend sein, wie gut die Kombinationsmaschinerie funktioniert und wie gut das Gegenpressing und die Defensivarbeit auf Unioner Seite läuft. Und ich glaube, die Fans beim VfL müssen dann mit ihrer Mannschaft auch geduldig sein. Ein frühes Tor kann natürlich die ganze Situation wieder ändern. Wenn Union dann auch kommen muss, dann müssen wir natürlich auch wieder Räume frei machen und zulassen. Aber das ist ja das Prä, so lange wie möglich bei Union die Null zu halten einfach. Und je besser das gelingt, und wenn man Nadelstiche nach vorne setzen kann, und so denke ich, stelle ich mir das Spiel vor, so gut zwei Drittel Ballbesitz für den VfL, vielleicht ein Drittel für Union. Union hat ja statistisch gesehen, ich glaube, sogar den niedrigsten Ballbesitz in der ganzen Liga im Durchschnitt. Und und dann wird man sehen, wie geduldig dort die Offensive des VfL die Defensive der Unioner bespielen kann.
Seid ihr eine Mannschaft, die sich durch ein frühes Gegentor schnell verunsichern lässt? Oder ist Union Berlin da so eher so gelassener Gegenspieler?
Also verunsichern nicht, das würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass man dann auch ein bisschen aufmachen muss. Nicht sofort, je nachdem, wann das Gegentor fällt, kann man natürlich bleiben wir auch eigentlich ruhig in unserer Ordnung und bleiben erstmal defensiv. Aber ich sag mal, wenn so ein frühes 1-0 dann auch noch nach 70 Minuten Bestand hat, dann ist es auch so, dass unser Trainer dann auch schon mal sagt, komm, ob wir hier jetzt 1 oder 2-0 verlieren, ist eigentlich wurscht, aber wenn wir noch einen Punkt mitnehmen können, dann lass uns jetzt was investieren. Und da kommen dann auch Impulse von der Bank. Also da kann man dann immer noch, je nachdem, wer vorne drin steht und wer erstmal draußen bleibt, insbesondere von den Stürmern her. Berg ist ja so ein Kandidat, der war jetzt öfter mal in der Startelf, der kann aber auch mal von der Bank kommen und dann ein guter Joker sein. Dann wird auch die Karte gespielt, aber Safety first, würde ich sagen, auch für das Spiel beim VfL.
Was ist dein Tipp für Samstag?
Also ich kann mir ein Unentschieden gut vorstellen. Aus Unioner Sicht würde ich heute sofort unterschreiben, vielleicht 1-1, aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass unter eurem neuen Trainer, ja nicht, sondern Interimstrainer Bauer, doch einige Sachen schon sich geändert haben. Also wenn ich mir die Partie in Erinnerung rufe, jetzt gerade bei Frankfurt, war das auch schon ein guter, beachtenswerter Auftritt. Und da muss man sich natürlich auch drauf gefasst machen, aus Unioner Sicht, dass hier vielleicht schon ein etwas leicht getunter VfL auf einen zukommt.
Was für ein schönes Wortspielchen, von wegen getunter VfL mit VW im Rücken.
Ja, du, lag auf der Hand.
Ah, natürlich. Ich bin gespannt. Ich habe gelernt, sage ich auch mal wieder, man tippt ja nicht gegen die eigene Mannschaft. Ich tippe mal ein 2-1, sehe es aber auch realistisch und sage, hey, nachdem wie wir so die letzten Male gegen euch abgeschnitten haben, ist, glaube ich, ein Unentschieden gar nicht so unrealistisch und, glaube ich, auch ein Ergebnis, gerade nach den schweren Wochen in Wolfsburg, mit dem man leben könnte. Jetzt ist es aber bei uns auch so, wir haben eine übelste Heimsiegflaute.
Ja.
Das ist schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal war. Also das ist echt schon, liegt so weit zurück, das war noch in der letzten Saison und selbst da, also man hofft natürlich, dass wir irgendwie dann doch ein paar Pünktchen mitnehmen. Aber am Samstag wissen wir mehr. Das war auf jeden Fall bei mir im Kombinationsspiel. Martin Plass, Blindenreporter bei den Eisernen von Union Berlin. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, Christian.
Das war's für heute. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Am Samstag werden Jan Schildwächter und Roy Präger bei Wölferadio Arena Live das Spiel gegen Union Berlin live aus der Volkswagen Arena für euch kommentieren. Das Ganze empfangt ihr wie gewohnt über wölferadio.de, über die VfL Wolfsburg App oder wer im Stadion ist und zusätzliche Kommentare und Beschreibungen benötigt über die Radio-App mit AY geschrieben. In der nächsten Woche ist mein Podcast-Kollege Lenny Nero wieder für euch am Start. Und zum Abschluss der heutigen Ausgabe, da machen wir alles mal ein wenig anders als sonst und wagen ein kleines Experiment. Und ich weiß jetzt schon, dass allein bei der Ankündigung sich bei einigen von euch sofort die Fußnägel nach oben krempeln werden. Das liegt daran, dass Musikerinnen und Musiker oder im Allgemeinen Künstler das Thema KI im Moment sehr kritisch sehen. KI ist aus vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens nicht mehr wegzudenken und das gilt auch für den Bereich der Kunst und vor allem auch der Musik. Aber ich wollte es wissen. Ich wollte wissen, was kommt dabei heraus, wenn man die KI bittet, eine Stadionhymne für den VfL Wolfsburg zu, ja was eigentlich, programmieren, erstellen oder tatsächlich komponieren? Naja, wie auch immer. Ob dieses Experiment nun geglückt oder missglückt ist, ob der nun folgende Song gar nicht mal so schlecht ist für eine KI oder am Ende doch erschreckend gut, das überlasse ich ganz euch. Hier ist Grün-Weiß und damit verabschiedet sich mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg Christian Ohrens.
Wenn die Straßen in den Farben unseres Herzens glühen, wenn tausend Stimmen durch die Nacht ziehen, wie ein Sturm durchs Grün, dann wissen wir, wir sind nicht allein, denn Wolfsburg trägt uns groß und klein. Ob Regen, Tanz oder Sommerlicht, uns hält zusammen, was niemals bricht. Und wenn der Ball rollt, hält die Welt kurz den Atem an. Hier kämpft jede Seele, hier steht jeder für jeden Mann. Egal wohin die Reise führt, wir bleiben unverführt. Unsere Liebe kennt kein Limit, kein Zurück. Grün und Weiß, immer treu, ganz egal was heute passiert, wir sind bei dir. VfL. Im Stadion spüren wir Herz und Heimat jeden Schritt. Ob Frauenpower oder Männerkraft, wir gehen immer mit. Champions League-Nächte, die Sterne heller machen. Oder harte Tage, die uns fordern, die uns wachsam machen. Doch jede Prüfung trägt uns näher an den Kern. Das hier ist Liebe, bedingungslos und sternenklar modern. Und wenn die Wölfe jagen, nimmt die Stadt die Faust empor. Denn unser Ruf halt weit, brüllt durch jedes Tor. Mit Arbeit, Mut und Leidenschaft, mit Kraft und Fantasie. So schreiben wir die grün-weiße Melodie. Grün und Weiß, immer treu. Egal was heute passiert, wir sind bei dir. VfL, grün und weiß, immer neu. Unser Feuer brennt so heiß, wir sind hier. VfL, oh Wolfsburg, du funkelst wie ein leuchtender Smaragd. Unsere Stimmen tragen dich, egal wie schwer der Wind auch packt. Wir fallen nicht, wir wachsen nur, wir stehen zusammen im Gesang. Ein Rudel stark wie niemals zuvor. Grün und Weiß, immer treu, ganz egal was heute passiert, wir sind bei dir. VfL, grün und weiß, immer neu, unser Feuer brennt so heiß, wir sind hier. VfL, immer nur du, VfL, VfL.